Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
23 Naturschutzziele sind in dem Abschlussdokument der Weltnaturkonferenz formuliert, die die rund 200 Vertragsstaaten bis zum Ende dieses Jahrzehntes noch umsetzen wollen. Ein lang gefordertes Ziel, nämlich 30% der Meeres- und der Landesfläche unter Schutz zu stellen, steht ebenfalls in dem Dokument. Rechtlich bindend sind die Vorgaben jedoch nicht. Ich sprach mit dem Biodiversitätsforscher Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung darüber, wie denn die Naturschutzgebiete überhaupt aussehen müssten, damit sie den Biodiversitätszielen von Montreal genügen.
Also Schutzgebiete, wenn man bei uns in Deutschland erstmal nimmt als Basis und Mitteleuropa, sind ja meistens Gebiete, die Kulturlandschaften widerspiegeln, die wir früher in größerem Stile hatten. Und viele der Arten, die dort vorkommen, sind solche, die auch an entsprechende Landnutzung angepasst sind, also eine extensive Nutzung im Bereich von Grünland, also Wiesen und Weiden zum Beispiel, kommt es auf die Maathäufigkeit an, auf die Besatzdichten. Und das heißt letztlich auch, müssten diese Flächen auch weiterhin so gemanagt werden, dass eben die darin zu erhaltenen Arten auch die Chance haben zu überleben. Das heißt, sie simulieren zum Teil auch alte Landnutzungssysteme. Also es gibt nicht die Idee, Naturschutzgebiete so zu gestalten, dass wir sie komplett sich selber überlassen. Das gibt es auch natürlich. Wildnisgebiete zum Beispiel, was in Deutschland 0,6% der Fläche ausmacht. Aber die meisten sind eben solche, die eine Nutzung brauchen. Und es ist halt die Frage, wie man genau die Nutzung dann durchführen würde.
Unter dem Nutzungsaspekt muss man, glaube ich, zwei Perspektiven einnehmen. Das eine ist die Frage, inwieweit man in Biosphärenreservaten oder Naturschutzgebieten nachhaltig nutzt. Die zweite Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie sehen die Nachbargebiete aus? Weil es ja, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll ist, wenn wir ein sehr nährstoffarmes Gebiet haben, wie zum Beispiel ein Niedermoor oder Hochmoor, und daneben direkt den Maisacker, der sehr viel an Nährstoffen einträgt.
Ja klar, also die Gebiete sind natürlich eingebettet in die Landschaft und da kommt es stark darauf an, wie große Gebiete selber sind. Wenn sie sehr groß sind, wovon wir nicht so viele haben, dann kann das funktionieren. Sind sie kleiner, was bei uns häufig der Fall ist, dann ist die Frage, wie sind sie zum einen vernetzt und zum anderen, wie ist die Umgebung beschaffen? Und wenn Sie, wie Sie sagen, in der Umgebung eben intensive Nutzung haben, ist ja auch das mit der Nährstoffarmut nicht mehr ganz so gegeben. Das heißt, auch diese Eigenschaften dieser Naturschutzgebiete würden darunter dann leiden. Das heißt, es ist schon wichtig, wie der Landschaftskontext aussieht und ob wir sogenannte Pufferzonen oder Ähnliches haben, die einfach weniger Eintrag von Nährstoffen oder von Schadstoffen letztlich mit sich bringen, um dann eben die Gebiete nicht zu sehr zu tangieren.
Wie lässt sich eigentlich qualitativ das Niveau erfassen eines Naturschutzgebietes oder der Status der Biodiversität in einem Ökosystem?
Also meistens sind die Gebiete ausgewiesen unter gewissen, soll man sagen, Zielen, die man hat, bestimmte Arten, bestimmte Ökosysteme, die man dort halten möchte. Und diese Arten, klar, da kann man sehen, ob die sich gut halten, ob die überlebensfähige Populationen ausbilden oder bei den Ökosystemen, ob die typischen Charakterarten auch beinhalten, also Arten, die anzeigen, dass das Gebiet entsprechend nährstoffarm ist, zum Beispiel, also im Moorgebiet, am Randgebiet zum Beispiel, Wollgras wäre so eins, was spontan einfällt, also eine Grasart, die typisch ist für diese nährstoffarmen Moorgebiete, vor allem im Randbereich. Also es geht immer darum letztlich, was war das Ziel? Und dann eben kann man sehen, ob dieses Ziel nach wie vor gewährleistet ist. Das ist eine wichtige Basiskomponente bei der Erfassung.
Das Wollgras ist ja nun standorttreu, aber wenn es jetzt um Tierarten geht, ist es ja relativ wichtig, dass es einen genetischen Austausch gibt. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Schutzgebiete miteinander vernetzt sind und wie einfach lässt sich das umsetzen?
Ja, die Vernetzung ist umso wichtiger, je kleiner die Gebiete sind und auch umso isolierter sie sind, dann wäre es wichtig, das aufzuheben. Das trifft auch das Wollgras auch zu, das ist zwar standardtreu, aber breitet sich ja auch aus über Samen zum Beispiel, über die Luft. Und bei Tierarten ist es häufig dann so, dass sie in der Lage sein müssten, eben von A nach B zu kommen. Und das ist oft sehr artspezifisch, aber einige dieser Arten, flugfähige Insektenarten zum Beispiel, die schaffen schon eine gewisse Entfernung, aber eben auch nicht unendlich weit. Also mal 5 bis 10 Kilometer kann man schon mal auf die Reihe kriegen, als kleiner Falter zum Beispiel. Aber viel mehr eben auch nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass eben dieses Kontinuum auf der Landschaft gegeben ist, dieser Biotopverbund, der nicht physisch sein muss, also nicht Strukturen, die verbunden sind, der zumindest aber gewährleisten muss, dass die Tiere sich austauschen können, zumindest ab und zu mal es schaffen, andere Gebiete zu erreichen.
Naja, für Arten wie die Wildkatze ist es, glaube ich, doch recht sinnvoll, dass es auch physische Kontakte gibt zwischen den Gebieten.
Genau. Die Wildkatze ist bekanntermaßen nicht so flugfähig, von daher ist es natürlich die Fortbewegungsmöglichkeit eine, die zu Fuß ist. Und genau für solche Arten brauche ich eben auch so Korridore in der Landschaft, die es ermöglichen, überhaupt von A nach B zu gelangen.
Ein formuliertes Ziel ist ja die Streichung der umweltschädlichen Subventionen in der Landwirtschaft. Ist das nur eine konkrete Zielvorgabe oder ist diese Zielvorgabe an Mechanismen und Maßnahmen gekoppelt?
Es ist erstmal nur eine Zielvorgabe, also von der COP jetzt in Montreal aus gesehen, ist einfach das Ziel, besteht darin, diese abzubauen. Wie die konkret aussehen, ist ja von Land zu Land sehr verschieden. Das heißt, die Umsetzung muss nicht dann vor Ort erfolgen und entsprechend national oder europäisch umgesetzt werden.
Wenn Sie es jetzt auf Deutschland runterbrechen, was wären aus der Sicht der Wissenschaft die Forderungen an die Landwirtschaft, um den Schutz der Ökosysteme zu fördern?
Also es gibt erstmal die Möglichkeit für uns alle da tätig zu werden, nämlich wenn es darum geht, dass wir weniger Fleisch letztlich verkonsumieren und mehr Fläche auch verwenden für den Anbau von Produkten, die wir direkt verkonsumieren, also pflanzliche Ernährung letztlich. Das eine Komponente, die andere ist dann die, dass wir dafür sorgen müssen, dass Landschaften durchlässig bleiben. Da kommt diese Idee mit dem Biotopverbund wieder mit rein. Das heißt, dass ich sozusagen Inseln habe, die ich nutzen kann, um mich vorwärts zu bewegen. In unserer Agrarlandschaft heißt es dann, dass wir zum Beispiel Heckenstrukturen brauchen oder auch Blühstreifen etc. Vieles an Elementen mit reinbringen, die die Struktur der Landschaft wesentlich erhöht und nicht ganz große Flächen nur monoton von der gleichen Kultur bewachsen sind.
Können Sie mir noch einmal im Detail schildern, warum gerade die Tierhaltung und die Massentierhaltung ein Problem sind für die benachbarten Schutzgebiete?
Zum einen, wenn Sie in direkter Nachbarschaft sind, habe ich natürlich häufig viel stärkere Einträge von Stickstoff zum Beispiel in der Umgebung oder habe bei intensiver Nutzung auch wenig Flächen, die in irgendeiner Form dienen können als Nektarquelle. Zum Beispiel für Insekten. Wenn ich Hochmoore nehme, die sind ja meist sehr blütenarm, da ist oft so, dass Tiere, die dort leben, dann zum Teil sich in der Umgebung bewegen, um dort eben Nektar zu saugen und dann wieder zurückzukommen in das Habitat, wo sie ihre Nachkommen dann letztlich haben, wo dann die Tiere die Eier ablegen auf entsprechenden Pflanzen. Also hier ist die Kombination aus Nektarhabitat und Larvenhabitat bei Insekten eben eine wichtige Kombination. Wenn ich da in der Umgebung eben solche Quellen von Nektar nicht mehr habe, habe ich eine direkte Auswirkung. Und bei intensiver Nutzung habe ich meist viel mehr Stickstoff und damit Pflanzen, die eben stickstoffmäßig gut zurechtkommen und andere eben, die meistens die Kräuter auch ausmachen, die da eben nicht mehr da sind.
Es wird ja sehr oft von diesem Paris-Moment gesprochen, aber wenn man jetzt auf die Klimaschutzziele schaut und die Begrenzung der Erwärmung der erdnahen Bodenschicht auf nur 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, dann haben wir das ja schon gerissen. Denn tatsächlich steigen ja die Emissionen munter weiter an. Ist das ein guter Vergleich, jetzt nach diesem Abschluss zu sagen, wir haben einen Paris-Moment? Ist ja nicht eher pessimistisch.
Ja, das ist je nach Sichtweise. Zunächst mal kann man sagen, auf dem Papier ist im Paris-Moment erstmal eine wichtige Voraussetzung, dass was passieren könnte. Aber natürlich ist es nur dann wirksam, wenn auch entsprechend was umgesetzt wird. Und im Klimabereich haben wir genau das Phänomen, dass wir eine gute Vereinbarung haben, aber das in der Umsetzung ziemlich stark, sozusagen, zurückgeblieben war. Das heißt, der Vergleich bezüglich des Inhalts, der ist durchaus okay. Ich hoffe, er ist nicht dasselbe dann in Sachen Umsetzung. Also will heißen, hoffentlich gelingt es, einige dieser Punkte auch wirklich national besser umzusetzen, als es im Klima bislang gelungen war.
Ich sprach mit dem Biodiversitätsforscher Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die Maßnahmen, die nach den Zielvereinbarungen in Montreal getroffen werden müssten, damit wir die unterschiedlichen Ökosysteme und ihr Inventar, also ihre Arten, auch tatsächlich erhalten.